Sie haben jetzt zwei facettenreiche Blicke, Schilderungen gehört auf das Phänomen. Was machen da jetzt Juristen mit ihrem notwendig schlichten Kategoriensystem draus? Wie können die sich darauf einstellen? Welche Herausforderungen gibt es da in dem Bereich? Das möchte ich gerne schlaglichtartig für ein paar Punkte beleuchten. Man könnte sehr, sehr viele nennen, mit denen wir uns hier und auch die Praxis auseinandersetzen müssen. Die sechs Punkte habe ich vor. Erster Punkt, was bedeutet eigentlich der Begriff Leitmedien für Juristen? Als Rechtsbegriff taucht er nirgends auf. Implizit kann man aber schon sehen, dass wenn wir über Regulierungsfragen sprechen, wir in aller Regel über das Fernsehen sprechen. Das Fernsehen ist implizit gesprochen das Leitmedium aus juristischer Perspektive. Die Frage ist, ist das berechtigt? Da habe ich aus den Überlegungen von Kollegen Hasebrink am Anfang das ein oder andere schon entnommen, dass man sagen kann, da spricht durchaus noch etwas für. Einfach zu sagen, es verschiebt sich bei jungen Generationen und bei älteren mittlerweile auch alles Mögliche auf andere Kanäle, das kann man in dieser Pauschalität nicht sagen. Das Fernsehen ist nach dieser einen Deutung, wenn Sie den Leitmedienbegriff auf dieser Gattungsebene verwenden, immer noch das Leitmedium. Das kann man mit gewisser Berechtigung sagen. Schwierigkeiten bekommen wir dadurch, dass nicht mehr so klar zu sagen ist, was ist das eigentlich, was wir da als Fernsehen bezeichnen, weil es uns ja in ganz unterschiedlichen Gewändern auf unterschiedlichen Verbreitungsformen präsentiert wird. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, dass wir eine Diskussion hatten auf europäischer Ebene in Brüssel, als es um die audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie ging und die Frage anstand, wie soll zukünftig dort eigentlich Fernsehen definiert werden. Und der Vorschlag stand im Raum, Linearität, das ist das Entscheidende, dass irgendein Veranstalter das strukturiert und es zur zeitgleichen Rezeption zur Verfügung stellt. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich bei Hasebrink anklopfte und fragte, macht das Sinn? Und nach ein bisschen Diskussion hin und her kamen wir dazu zu sagen, das macht durchaus noch Sinn. Der Umstand, dass ich irgendetwas wahrnehme in dem Bewusstsein, dass viele andere das jetzt auch wahrnehmen, gibt dem eine gewisse Bedeutung, eine gewisse Wirkmacht, die es berechtigt erscheinen lässt, zumindest bestimmte regulatorische Konzepte an diese Linearität anzuknüpfen. Ob das für alle gilt und ob die Medienordnung insofern völlig stimmig ist, ob die Anknüpfung an diese drei Juristen wohl bekannten Kategorien, die besondere Bedeutung nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts vom Medium Fernsehen beschreiben, ob das damit wunderbar in Einklang steht, ist eine andere Frage, aber man ist im Prinzip noch auf einem relativ sicheren Terrain, wenn man diese Linearität zum Ausgangspunkt nimmt, und so haben wir es in Brüssel dann ja auch getan. Juristen haben es insofern auch etwas einfach, als in Deutschland schon seit langer Zeit die Medien, die Inhaltedienste sozusagen, so etwas wie Rundfunk, im Wesentlichen technikneutral definiert werden. Das heißt, wir haben im Prinzip kein Problem zu sagen, etwas, was linear an die Allgemeinheit verbreitet wird, egal auf welcher Plattform, sei es IPTV, sei es irgendetwas anderes, ist Rundfunk oder ist im audiovisuellen Mediensinne, wenn es mit Bewegtbild daherkommt, ist Fernsehen. Und dementsprechend behandeln wir das auch so. Das ist auf den ersten Blick völlig trivial und richtig. Auf den zweiten Blick entsinne ich mich daran, dass ich mal mit Aktivisten aus dem Web-TV-Bereich zu tun hatte, die mich wirklich wie das sprichwörtliche Auto anschauten. Und sie sagte, das, was ihr da macht, das ist Rundfunk, das ist Fernsehen. Und ihr hatten in ihrem Leben noch nie etwas von einer Landesmedienanstalt gehört und sahen den Untergang des Abendlandes kommen, weil also die große Freiheit des Internets jetzt durch die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein aufgebrochen wird. Und dementsprechend fanden sie das tendenziell irrational. Sie können daran sehen, dass die Entwicklungspfade die Regulierung nimmt und die Kulturen sozusagen der unterschiedlichen Medien, die zum Teil eben nicht völlig technikneutral ist, sondern aus diesen Kontexten heraus sich entwickelt, eine Rolle spielt. Und da haben wir im Augenblick, wir, sage ich jetzt mal, alle mit Regulierungsfragen sich befassenden Juristen, extreme Probleme mit, wenn es etwa um den Jugendmedienschutz geht. Also es gibt Diskussionen in der Netzcommunity, die sich, sagen wir mal, sehr abgekoppelt haben von den rechtlichen Diskursen, oder man kann es auch andersherum formulieren, die rechtlichen Diskurse haben sich nicht hinreichend angenähert an das, was da online passiert. Also das ist der erste Punkt. Wir würden traditionell sagen, wir machen eine abgestufte Regulierung, da kommen wir also dem IPTV entgegen, überall da, wo das Wirkungspotenzial, was sich vielleicht an diesen Mechanismen festmacht und an sowas wie strukturellen Marktversagen, wo das graduell geringer ist, da kommen wir mit viel weniger Regulierung aus. Insofern können Sie sich dann auch wieder zurücklehnen, wenn Sie nicht allzu dogmatisch sind, aber im Prinzip ist die Anwendung der Rechtsordnung auf diese Dinge gesichert. Da haben wir eigentlich kein Problem. Komme ich zum zweiten Punkt. Interessant, man könnte fast sagen, wie in der Ökonomie so eine Art unsichtbare Hand des Gesetzgebers hat sich entwickelt ein neuer Grenzbegriff, nämlich journalistisch-redaktionell in der Rechtsordnung. Und der ist meines Erachtens einer der kommenden Grenzbegriffe, weil wir in vielen Stellen das Problem haben, was Sie gerade eben skizziert haben. Sie haben es im Internet, wenn wir das mal weiter als diese Plattform begrifflich fassen, auch wenn Uwe Hase übrigens zu Recht darauf aufmerksam gemacht hat, dass sehr schwer zu sagen ist, was wir damit eigentlich außer durch den Protokollstandard verbunden bezeichnen wollen. Aber im Internet ganz unterschiedliche Dienste von nur mengenmäßig die kleinsten irgendwie medial sind. Und das hat auch der Gesetzgeber erkannt und überall da, wo er versucht, dieses Mediale einzufangen, nimmt er neuerdings diesen Begriff des journalistisch-redaktionellen. Meine Vermutung ist, das ist noch nicht sehr systematisch erfolgt. Sie können es an unterschiedlichen Stellen sehen, bei Informationspflichten, Sorgfaltspflichten, pressemäßige Sorgfalt, bei bestimmten Privilegien. Da knüpft der Gesetzgeber an diesen Begriff an und versucht, etwas zu definieren. Es ist unklar, ob er das immer gleich meint. Da ich ein bisschen Einblick in die Gesetzgebungsprozesse habe, würde ich sagen, muss die unsichtbare Hand da sehr wirkmächtig sein, wenn da tatsächlich ein konsistentes Gedankengebäude dahinter steht. Aber es kann trotzdem denkbar sein, dass man es rechtlich handwerklich immer gleich verstehen muss, immer das Gleiche gemeint ist. Kann aber auch durchaus sein, dass unterschiedliche Formen damit gemeint sein können. Das ist eine interessante, spannende Frage, die wir an unterschiedlichen Stellen auch analysieren und erörtern. Ein Metathema, das dahinter steht, ist das, dass die Gesellschaft, der regulierende Gesetzgeber sich überlegen muss in diesen Fragen, was will er eigentlich? Will er den Phänomenen hinterher regulieren? Will er alles das, was augenblicklich Funktionen erfüllt, wie ein interessantes Blog oder irgendeine bestimmte Kommunikationsplattform bei Facebook, wenn die etwas zur öffentlichen Meinungsbildung beiträgt, will er sie denn so behandeln wie traditionelle Massenmedien früher, mit allen Vorteilen, allen Nachteilen, oder andersherum, will er die traditionellen Institutionen, Massenmedien abstützen und anders behandeln und absichtlich anders behandeln und fördern. Das ist eine interessante Weichenstellung, die im Augenblick anliegt. Und ich glaube, es ist sinnvoll, bei jeder rechtlichen Änderung, die im Augenblick anliegt, sich das zu vergegenwärtigen. Was wollen wir hier eigentlich? Hat das was mit der Institution Medien zu tun? Oder ist das etwas, wo es nur auf die punktuelle Funktionserfüllung ankommt? Und da komme ich nochmal auf Sie zurück, sagen völlig zu Recht, bestimmte Informationsbedürfnisse erfüllt punktuell das eine, genau wie das andere. Das kann sozusagen der irgendein Twitter-Feed ein Substitut für die Zeit sein. Aber natürlich ist die Institution Zeit als Medium etwas anderes. Also interessant deshalb, wenn man diesen Begriff näher aufschlüsselt, sich anzuschauen, was kann damit gemeint sein, journalistisch, als da ist jemand, der nach bestimmten Regeln versucht, das herauszubekommen, was die Nutzer, seine Zielgruppe tatsächlich wollen. Er ist der Agent des Prinzipalpublikums und folgt bestimmten Handlungsregeln. Und zweitens dieses institutionelle Mediale. Dieser mediale Gesichtspunkt. Also das kann ich jetzt auch noch nicht auflösen, aber würde ich als Frage für uns Juristen in den Raum stellen, was machen wir mit diesem Terminus und wie will man das rechtspolitisch eigentlich wenden? Soll das der neue Grenzbegriff sein, der jenseits jetzt von Fernsehen die Gruppe von Medienangeboten oder von Online-Angeboten umfasst, die eine besondere Bedeutung haben, die vielleicht als Massenmedien in Frage kommen? Das interessiert uns deshalb, weil wir traditionell davon ausgehen, dass Massenmedien eine ganz besondere Funktion für die öffentliche Kommunikation erfüllen. Dementsprechend sind sie in bestimmter Weise reguliert, jedenfalls der Rundfunk, und auf bestimmte Weise privilegiert. Das gilt für die Presse und die anderen Formen genauso. Der mittlere Spiegelstrich verweist darauf, dass wir noch ein weiteres Problem haben, nicht nur die Abgrenzung sozusagen zwischen journalistisch-redaktionellem und nicht journalistisch-redaktionellem, sondern dass wir feststellen, dass es neue Intermediäre gibt, so wie Suchmaschinen beispielsweise, die eine bestimmte besondere strukturierende Funktion erfüllen. Nicht medial, aber es ist irgendwie auch etwas, was über eine individuelle Funktionserfüllung hinausgeht. Das haben die, ist mein persönliches mein persönlicher Eindruck, noch nicht immer begriffen. Ich hatte neulich mal das Privileg, mit Verantwortlichen von Google zu sprechen und hatte den Eindruck, da herrscht die Vorstellung vor, wir sind smarte Programmierer, wir machen ein Tool für die Nutzerinnen und Nutzer und das ist es. Wir sind nicht ein Element, ein Kernelement öffentlicher Kommunikation mit allen Problemen und allen Möglichkeiten, die das bedeutet. Das ist ein Punkt, auf den man rechtlich eingehen kann und der eben auch das vermitteln kann, was uns als Juristen interessiert, nämlich Machtungleichgewichte, bei denen man möglicherweise rechtlich Ausgleich schaffen muss. Nächster Punkt, durchaus damit in Verbindung stehend, aber auf einen anderen Bereich führend, ist, dass wir feststellen, dass wir dieses Phänomen, also das, was uns da entgegentritt an öffentlicher Kommunikation auf der Internetplattform, mit einem Verständnis von Öffentlichkeit, das undifferenziert ist, dass nur irgendetwas ist öffentlich oder nicht öffentlich, nicht zureichend beschreiben können. Man muss vielmehr darauf zurückgehen, was Öffentlichkeit eigentlich bedeutet, nämlich mit einer ganz simplen Vorstellung, dass irgendetwas in einer bestimmten Öffentlichkeitsgröße in Bezug auf irgendetwas, universitätsöffentlich beispielsweise oder Hamburg öffentlich und im Hinblick auf eine bestimmte Dauer, also jetzt heute am Tag oder auch länger, bei anderen bewusst ist. Und ich kann in Anschlusskommunikation daran anknüpfen, weil unterstellt werden kann, Leute wissen das, es ist öffentlich. Und hier haben wir nun das Phänomen, die sozialen Medien wurden ja schon angesprochen, dass sie bestimmte Typen von sozialen Medien haben, die fordern geradezu daraus hinaus, dass es unterschiedliche Ebenen von Öffentlichkeit gibt, die im Hinblick auf denjenigen, der adressiert und denjenigen, der nutzt, unterschiedlich wahrgenommen werden können. Viele von Ihnen werden wissen, dass es einen großen Rechtsstreit gab um Spickmich, ein Lehrerbewertungsportal. Da ging es um einen Punkt der Bewertung von Lehrern, der mich hier jetzt gar nicht so interessiert, sondern mich interessiert hier unten diese Zitatfunktion. Da können Sie als Schüler eingeben, was der Lehrer im Unterricht gesagt hat. Und unterstellen Sie mal, das wird wahrheitsgemäß dort eingestellt und ist nun, das unterstellen wir auch mal, weltöffentlich zugänglich. Dann haben Sie auf einmal eine komplette Inkongruenz dieser Öffentlichkeitsebene. Der Lehrer glaubt oder die Lehrerin nur für die Klasse zu sprechen. Das Ganze taucht aber auf diesem Online-Portal. Der Schüler glaubt möglicherweise, okay, ich erweitere die Öffentlichkeit von der Klassenöffentlichkeit auf die Schulöffentlichkeit. In Wirklichkeit ist die Plattform aber so gestrickt, dass das Ganze weltöffentlich ist. Und dieses eine Zitat, was die Lehrerin vielleicht in einem etwas unglücklichen Licht darstellt, ist auf einmal in der Welt. Das ist für Juristen nicht ganz einfach, weil wir sonst eigentlich sagen würden, wahrheitsgemäße Zitate in einem solchen beruflichen Kontext, das darf man wiedergeben. Aber wenn auf einmal ein solcher Bruch der Öffentlichkeit hier zu beobachten ist, dann kann das problematisch sein und kann möglicherweise dazu führen, dass wir die rechtliche Dogmatik in dieser Richtung überdenken müssen. Das ist vor allen Dingen eine Aufgabe der Gerichte, die daran bereits arbeiten, möglicherweise der Wissenschaft, möglicherweise mittelfristig auch des Gesetzgebers. Meines Erachtens kann das führen zu einer neuen Typologie von Öffentlichkeitsebenen. Zum Beispiel, den zweiten Punkt mal rauszugreifen, ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, ob eine Information so gestaltet ist, dass sie suchmaschinenauffindbar ist oder nicht, weil wir mittlerweile Gewohnheiten herausgebildet haben, wo wir eine Person ergoogeln. Und das ist dann, würde ich sagen, suchmaschinenöffentlich, wenn irgendetwas im Web verfügbar ist und für Nutzer, die sagen, ach, diesen Schulz, will ich den überhaupt einstellen oder will ich den Verein aufnehmen, was ist denn das eigentlich für einer, dann sind die Sachen suchmaschinenöffentlich verfügbar und ich muss unterstellen, wenn ich meinem künftigen Arbeitgeber unter die Augen trete, dass das, von, was von mir suchmaschinenöffentlich verfügbar ist, dass er das weiß und dementsprechend in Bewerbungsgesprächen darauf eingehen. Fragestellungen dieser Art stellen sich den Gerichten schon massiv, ist auch eine Besonderheit, würde ich sagen, der internetvermittelten Öffentlichkeit. wir haben im Prinzip mit solchen Differenzierungen im Rechtssystem kein Problem, aber wir müssen, um wieder jetzt ein bisschen stärker auf die Rechtsordnung zu sprechen zu kommen, die Struktur diesem Bereich zur Verfügung stellt, wir müssen damit rechnen, dass diese Funktionsverschiebungen, von denen Uwe Hasebrink sprach, dass wir die versuchen, in die Rechtsordnung mit einzubauen, denn das Bundesverfassungsgericht sagt fast gebetsmühlenartig, was entscheidend ist, ist der Einfluss auf die individuelle öffentliche und also auf die individuelle und öffentliche Meinungsbildung. Dieser Prozess der Meinungsbildung, der soll frei und offen sein. Und dementsprechend sind alle Medien, die da Einfluss drauf haben, in irgendeiner Art und Weise im Fokus der Medienregulierung. Und wenn sich dort Funktionsverschiebungen ergeben, und sei es auch nur für bestimmte Generationen, dann muss die Medienordnung das im Blick haben. Ich werde auf weitere Einzelheiten mit Blick auf die Zeit hier nicht eingehen, sondern nur noch einmal kurz auf die Punkte verweisen, wo Funktionsverschiebungen dieser Art eine Rolle spielen können, sodass sich der Gesetzgeber überlegen muss, was mache ich hier eigentlich. Der erste Punkt ist der, was macht das eigentlich mit unserem Vielfaltsbegriff? Wir haben schon gesehen, dass die Verfügbarkeit von Informationen eigentlich das Problem online nicht ist. Wir haben aber auf der anderen Seite gesehen, dass es weiterhin Konzentrationsprozesse gibt. Die beiden Vorredner hatten beide darauf hingewiesen, dass das Fett sozusagen dessen, was Aufmerksamkeit fokussiert, weiterhin tendenziell klein ist. Und dementsprechend ist die Frage, was machen wir mit so etwas wie dem Medienkonzentrationsrecht, also dem Sonderrecht, das verhindern soll, dass ein Unternehmen vorherrschende Meinungsmacht erlangt. Ist das eigentlich trotz der vorhin nachgewiesenen besonderen Bedeutung von Fernsehen sinnvoll weiter am Fernsehen aufgehängt oder muss man das nicht erweitern im Sinne eines eher Gesamtmedienmodells? Und wenn ja, nach welchen Kriterien, nach welchen Gesichtspunkten wird das eigentlich sichergestellt? Das ist ein Diskussionsstrang, der läuft, wo ich aber das Gefühl habe, oder ich zumindest noch keine Lösung sehe, die sich bei den Ländern formt, aber die Gesetzgeber haben da ja mit Rundfunkgebühren und anderen Dingen auch im Augenblick alle Hände voll zu tun. Insofern kann man vielleicht verstehen, dass man sich dieser Frage noch nicht abschließend zugewandt hat. Ich bin auf die Frage von Intermediären wie Suchmaschinen schon eingegangen. Frage, muss man die vielleicht auch in die Konzentrationskontrolle mit einbeziehen, weil es im Prinzip die Möglichkeit gäbe, dass hierüber Meinungsmacht ausgeübt wird. Wenn ja, wie würde man die eigentlich bemessen? Also kann man die quantifizieren in einer Art und Weise, wie man versucht, den Einfluss, der durch Fernsehen vermittelt wird, quantifizieren? Transparenzpflichten ist ein wichtiger Punkt, anonyme Kommunikation im Internet und die Frage, unter welchen Voraussetzungen beispielsweise Plattformbetreiber auf ihre Nutzeridentitäten offenlegen müssen oder nicht. Das ist etwas, was bei Urheberrechtsdurchsetzung eine starke Rolle spielt und was eine starke strukturierende Bedeutung für das Internet hat, wenn Sie sagen, bestimmte Provider müssen hier offenlegen oder nicht offenlegen. Und schließlich der letzte Punkt, den ich hier machen will, ein Thema, das durch alle Medienforen geistert und dementsprechend hier nicht noch verbreitert werden muss, aber trotzdem hochgradig wichtig ist, nämlich was darf eigentlich öffentlich-rechtlicher Rundfunk auf dieser neuen Plattform Internet veranstalten. Da wissen Sie, gibt es eine Veränderung der rechtlichen Grundlagen, die jetzt Ende Juni mit dem ersten Drei-Stufen-Test abschließt und da wird man nochmal Bilanz ziehen müssen danach, zu welchen Feldern das jetzt nachher der Aufgabenbestimmung öffentlich-rechtlichen Rundfunks das geführt hat. So viel. Ausblick in drei Punkten. Erstens nochmal zurückkommend auf Hasebrink, was Juristen bisher noch nicht so richtig gemacht haben, ist, dass sie auch die Bezüge zwischen den einzelnen Medien mit in ihre Überlegungen, zum Beispiel der Konzentrationskontrolle, mit einbezogen haben. Also die crossmedialen Überlegungen. Da habe ich jetzt die kommunikationswissenschaftlichen Befunde so verstanden, dass uns ins Stammbuch geschrieben wird, diese Dinge stärker mit in den Blick zu nehmen. Der zweite Punkt, wie gehen wir damit um, dass diesen Wandel, den wir heute beschrieben haben, wir in einem halben Jahr vielleicht wieder anders beschreiben würden? Also wie kann Recht es eigentlich schaffen, in der Erwartungsstabilisierung, die von Recht erwartet wird, auf der einen Seite und der nötigen Flexibilität auf der anderen Seite, das Mittel zu finden, wie man mit so einem Medium wie Internet tatsächlich umgehen kann? Und schließlich müssen wir sozusagen kontinuierlich monitoren, wie sich eigentlich die Bedeutungen verschieben, also welche Funktionsverschiebungen sich in diesem Bereich ergeben, damit diese ganz wichtigen und verfassungsrechtlich zwingenden Kernfunktionen, wie zum Beispiel Medienkonzentrationskontrolle, tatsächlich wirksam durchgeführt werden kann. Ja, so viel aus dem schlichten Baukasten des Juristen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.